NDR Info. Themen des Tages.
500 Milliarden Euro, das ist eine Menge Geld. Was ist aus dem sogenannten Sondervermögen der Bundesregierung geworden? Die Bilanz nach einem Jahr ist ein Thema des Tages heute. Am Mikrofon ist Liane Kossmann. Guten Tag. Außerdem blicken wir auf die Krise der Autozulieferer, fragen dazu gleich an Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies. Aber auch heute geht der Blick natürlich zunächst nach Nahost. Dort gehen die gegenseitigen Angriffe weiter. In Tel Aviv und Jerusalem heulten Sirenen. Der Iran meldete Drohnen- und Raketenangriffe nicht nur auf Israel, sondern auch auf Golfstaaten wie Bahrain, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate. Auf der anderen Seite gehen auch die israelischen Angriffe auf den Iran weiter. Und bei diesen Angriffen, so hat es Verteidigungsminister Katz bekannt gegeben, habe man zwei führende Vertreter des iranischen Sicherheitsapparates getötet. Den Generalsekretär Ali Larijani und den Kommandeur der sogenannten Basij-Miliz Soleimani. Eine Bestätigung aus dem Iran gibt es bislang nicht. Andrea Bär blickt auf die aktuelle Entwicklung.
Angehörige des Roten Halbmonds dirigieren Bagger durch die Trümmer von zerstörten Gebäuden, die teilweise in Schutt und Asche liegen. Einige der Männer tragen Masken, andere Schutzhelme. Einer filmt die Szene mit dem Handy. Diese Bilder sollen die Folgen amerikanisch-israelischer Luftangriffe auf Teheran zeigen. Wo und wann genau ist nicht klar. Seit Kriegsbeginn seien im Iran mehr als 1.300 Menschen getötet und mehr als 7.000 verletzt worden. Das teilte der iranische UN-Botschafter mit. Doch unabhängige Informationen aus dem Iran bleiben Mangelware. Seit Wochen gibt es praktisch keinen Zugang zum Internet und auch Telefonieren gelingt äußerst selten. Wie hier im katarischen Staatssender Al Jazeera sorgte indes die Nachricht aus Israel für weiteren Informationsbedarf. Demnach soll Ali Larijani bei Luftangriffen getötet worden sein. Sollte Teheran dessen Tod offiziell bestätigen, wäre nach der Tötung des obersten geistlichen Führers Khamenei eine weitere ranghohe Figur des iranischen Regimes Geschichte. Kurz nachdem Israel seine Tötung bekannt gab, erschien ein Tweet auf X, der von Ali Larijani stammen soll. Darin werden Gefallene der iranischen Marine gewürdigt. Nach dem 12-Tage-Krieg zwischen dem Iran und Israel im vergangenen Jahr war Ali Larijani aufgestiegen zum Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrats. Nach einer Karriere bei den Revolutionsgarden hatte der 67-Jährige eine Reihe hoher politischer Ämter inne und galt als vergleichsweise verhandlungsbereiter Vertreter des Regimes. In den vergangenen Monaten soll sein Einfluss im komplexen Machtgefüge der Islamischen Republik stetig gewachsen sein. Der Iran strebe weder nach Vorherrschaft, noch sei er bereit, seine Unabhängigkeit zu verkaufen, so Larijani im November 2025 bei einer Konferenz in Teheran mit dem Titel »Wir und der Westen«. Wenn dies zu einer Konfrontation führe, werde man moderner Barbarei entgegentreten. Der Schlüssel liegt in einer Änderung der Haltung seitens des Westens. Wenn dieser sein Streben nach Vorherrschaft aufgibt, wird sich die Lage ändern. Andernfalls wird nichts den nationalen Willen des iranischen Volkes erschüttern. Dem Willen von Millionen Menschen im Iran entsprach Ali Larijani jedoch ganz und gar nicht. Er wird für die brutale Unterdrückung der Januar-Proteste mit verantwortlich gemacht. Laut Schätzungen wurden Zehntausende Iranerinnen und Iraner von ihrem eigenen Staat getötet. An Gewalt gegen protestierende Zivilistinnen und Zivilisten beteiligen sich regelmäßig auch die paramilitärischen Basij-Einheiten, die eng mit den mächtigen Revolutionsgarden verbunden sind. Basij-Kommandeur Gholam Reza Soleimani soll laut Israel ebenfalls bei einem Luftangriff getötet worden sein. Auch sein Tod ist von Teheran nicht bestätigt. Paramilitärische Verbände sind ein wichtiger Teil der Sicherheitsarchitektur der Islamischen Republik. Allein die Basij-Einheiten haben rund 150.000 aktive Mitglieder. Bei Bedarf sollen es mehrere hunderttausend sein.
Soweit der Bericht von Andrea Bär. Und schon mitgehört hat Julio Segador, unser Korrespondent in Tel Aviv. Herr Segador, wir haben es gehört, eine Bestätigung aus Teheran gibt es bislang nicht. Was macht die israelische Regierung so sicher, dass Larijani und Soleimani tot sind?
Ja, sie stützt ihre Gewissheit über den Tod von den beiden hohen Regimevertretern auf präzise Geheimdienstinformationen, auf die Art und Weise, wie die Militäroperationen durchgeführt worden sind. Und es haben sich ja auch schon mit Verteidigungsminister Katz und vor allem Premierminister Benjamin Netanyahu zwei herausragende Politiker hier in Israel dazu geäußert. Und ich glaube, sie würden sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wenn es da keine Gewissheit gäbe. Und auch das fehlende Dementi aus dem Iran ist ein Indiz, dass es wohl stimmt. Wir hatten das ja schon häufiger im Vorfeld, als der Hamas-Chef Haniyeh vor 2 Jahren getötet wurde in Teheran, bei der Tötung von Nasrallah in Beirut, also im Libanon. Auch da gab es zunächst kein Dementi, da wurde gewartet. Und das ist so ein Indiz, weil eben möglicherweise auch eine gewisse Unordnung herrscht innerhalb des Iran jetzt mit den beiden Vertretern, dass man sich erst sortieren muss. Und da gibt es, wie gesagt, kein Dementi, auch das ein Hinweis.
Israels Premier Netanyahu sagt ja auch, man erschüttere das Regime in der Hoffnung, dem iranischen Volk die Chance zu geben, es loszuwerden. Wie berechtigt ist aber diese Hoffnung, Vertreter der iranischen Führung zu töten, um einen Neuanfang zu ermöglichen? Kann das nur so funktionieren aus israelischer Sicht? Oder will Israels Armee da jetzt einfach die Aufgabe erledigen, um Sicherheit für viele Jahre zu bekommen?
Also die israelische Regierung und auch die Armee, die versprechen sich in der Tat ein höheres Maß an Sicherheit für das Land. Und man hat ja schon immer auf diese, ja, wie es heißt, diese Strategie der Enthauptungsschläge gesetzt. Ich habe schon 2 Namen genannt, Haniyeh, Nasrallah, natürlich Ali Khamenei vor wenigen Wochen. Also da hofft man, dass eben Chaos gestiftet wird im gegnerischen Apparat und man wettert natürlich auf einen internen Umsturz, dass das Volk dann auch sozusagen auf die Straßen geht und diese von außen herbeigeführte Entwicklung von innen unterstützt. Da gab es aber bisher wenig, was man so auch bestätigen konnte. Das hat hier sowohl den israelischen Premierminister, aber auch US-Präsident Trump natürlich schon ein bisschen ins Grübeln gebracht. Aber wie gesagt, man hofft und man setzt hier drauf, dass durch die gezielte Tötung von den Regime-Oberen, dass da eine gewisse Unordnung geschaffen wird und möglicherweise dann auch bessere Karten hat in diesem Krieg.
Israel setzt ja nicht nur seine Militärschläge gegen den Iran fort, auch aus dem Libanon werden neue Angriffe gemeldet. Die zweite Front, die wir ja haben, auch aus der Hauptstadt Beirut werden wieder Angriffe gemeldet. Aber auch im Süden des Libanons rückt die israelische Armee vor. Wie ist Ihr Eindruck? Weitet Israel den Einsatz am Boden mehr und mehr aus?
Also mein Eindruck ist, der wird ausgeweitet. Wir stellen seit 2 Tagen fest, dass mehr Truppen jetzt in den Libanon gezogen sind, und zwar an mehreren Fronten, auch im Libanon. Zwar sagt das israelische Militär, dass es sich um begrenzte und gezielte Einsätze handelt, aber die Intensität und die Breite dessen haben schon deutlich zugenommen. Wir haben inzwischen 2 Divisionen dort und es sollen noch weitere 2 Divisionen in den Libanon, in den Südlibanon einrücken. Das sind dann mehrere 1000 Soldaten und das ist schon ein Indiz, dass hier wirklich jetzt auch Tatsachen geschaffen werden sollen, dass möglicherweise auch diese Pufferzone, von der ja immer die Rede ist, dass die jetzt wirklich auch festgemacht werden soll.
Julio Segador war das, unser Korrespondent live aus Tel Aviv. Kurz bevor die neue schwarz-rote Regierung in Berlin vor einem Jahr an den Start ging, gönnte sie sich und dem Land einen tiefen Griff in die Tasche. Die Grundgesetzänderung für ein Sondervermögen. Das klingt ja erstmal immer nach unerwartetem Reichtum. Tatsächlich sind es aber neue Schulden, die damit möglich wurden. 500 Milliarden Euro. Die Idee damals, mit diesem Geld wird, verteilt auf 12 Jahre, die marode Infrastruktur auf Vordermann gebracht und die Klimaneutralität ermöglicht. Schulen, Bahnstrecken, Forschung, all das sollte damit eben möglich werden. Aber jetzt, ein Jahr später, ziehen Forschungsinstitute eine ernüchternde Bilanz. Demnach wurde der allergrößte Teil des Geldes bislang zweckentfremdet. Aus Berlin, Eva Huber.
Bessere Kitas, funktionierende Schultoiletten, sanierte Schienen und Straßen und mehr Klimaschutz. Für all das will die Bundesregierung viel Geld ausgeben. Mit einem Sondervermögen. 500 Milliarden Euro neue Schulden nimmt die Regierung dafür seit vergangenem Jahr jetzt Stück für Stück auf. Die Bedingung dafür ist eigentlich, dass dieses Geld zusätzlich ausgegeben wird. Zusätzlich zu den Investitionen, die aus dem normalen Haushalt gedeckt werden sollen. Aber das hat vergangenes Jahr nicht geklappt, haben zwei große Wirtschaftsinstitute ausgerechnet. Clemens Fuest vom Münchner IFO-Institut sagte dem ZDF:
Die Politik hat 95% der Mittel im Jahr 2025 zweckentfremdet, für andere Dinge verwendet, zum Stopfen von Haushaltslöchern. Das ist ein ziemliches Debakel. Man muss hoffen und verlangen, dass die zusätzlich aufgenommenen Schulden dann tatsächlich für zusätzliche Investitionen eingesetzt werden.
Als Beispiel nennt das IFO-Institut Ausgaben für Schienen- und Autobahnbrücken. Dafür habe die Regierung 2025 aus dem normalen Haushalt heraus deutlich weniger Geld ausgegeben als in den Jahren davor und stattdessen das Sondervermögen eingeplant. So ist dann mehr Spielraum im Haushalt, um andere Dinge zu finanzieren. Die Kritik der Wirtschaftsinstitute weist das Bundesfinanzministerium scharf zurück. Der Vorwurf sei falsch. Die neuen Schulden seien zusätzlich zu Geldern aus dem Haushalt investiert worden in die Modernisierung des Landes. Die Studien hätten einen alten Haushaltsentwurf der damaligen Ampelregierung als Vergleich benutzt. Das verfälsche die Ergebnisse, sagt das Ministerium. Auch der Chef der SPD im Bundestag, Matthias Mirsch, spricht von verzerrten Berechnungen.
Denn der Ampelentwurf war ein Entwurf, der an vielen Stellen überhaupt nicht an Realitäten kam. Deswegen brach die Ampel am Ende auch auseinander. Und deswegen werden hier meines Erachtens die Berechnungsgrundlagen falsch gegriffen.
Schwarz-Rot gehe verantwortungsvoll mit den Geldern um, betont auch der Koalitionspartner. Alexander Hoffmann, Chef der CSU im Bundestag, sagt:
Wir haben im Moment ein Wirtschaftswachstum, das vor allem auf die investierten Mittel des Sondervermögens zurückgeht. Auch das ist ein Indiz dafür, dass die Mittel richtig investiert werden.
Kritik am Umgang der Bundesregierung mit dem Sondervermögen kommt von der Opposition. Die Linke spricht von Schummelei, die AfD von einer Mogelpackung. Parteichef Tino Chrupalla:
Das sind alarmierende Zahlen. Generationen werden über Schulden aufgebürdet. Aber der Standort wird nicht aufgewertet.
Die Grünen hatten vor einem Jahr für das Sondervermögen gestimmt. Nur so kam die nötige Mehrheit zustande. Eine historische Chance für Kanzler Merz sei das damals gewesen, sagt Katharina Dröge von den Grünen jetzt.
Und ein Jahr später muss man sagen, er hat es verzockt. Friedrich Merz hat sich dagegen entschieden, dieses Geld zum Wohle unseres Landes zu investieren. In gute Schulen, in vernünftige Brücken, in ein schnelles Internet.
Die schwarz-rote Koalition auf der anderen Seite verweist darauf, dass die Gelder aus dem Sondervermögen erst sehr kurz, nämlich seit vergangenem Herbst, zur Verfügung stehen. In diesem Jahr will sie deutlich mehr investieren.
Aus Berlin war das Eva Huber. Als Volkswagen zuletzt Zahlen vorgelegt hat, da ging wieder ein Beben durchs Unternehmen und seine Standorte. VW verzeichnete 2025 einen enormen Gewinneinbruch. Aber härter getroffen durch die Krise der Autoindustrie sind ja auch die vielen Zulieferer hier bei uns im Norden. Wie schlimm ist die Lage und wie kommt die Branche da raus? Besprechen wir gleich mit Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies, wollen uns aber erstmal einen Überblick verschaffen. Arne Schulz.
Die Krise der deutschen Autoindustrie schlägt immer mehr auf die Beschäftigung durch. Ende 2025 arbeiteten etwa 50.000 Männer und Frauen weniger in der Branche als noch ein Jahr zuvor. Ein Rückgang von mehr als 6% und eine Fortsetzung des seit Jahren andauernden Abwärtstrends. Volkswagen zum Beispiel hat vergangene Woche angekündigt, den ohnehin geplanten Stellenabbau noch einmal zu verschärfen. Noch stärker betroffen als die großen Autobauer sind allerdings die vielen kleinen und mittelgroßen Zulieferbetriebe, die Teile für Motoren oder die Karosserie herstellen und an die Autokonzerne verkaufen. Zwei Drittel der in den vergangenen Jahren gestrichenen Arbeitsplätze entfielen auf solche Zulieferer. Die Gründe für die Krise sind vielfältig. Schon immer war es vergleichsweise teuer, in Deutschland zu produzieren. Die Zulieferer versuchten, das über ihren Qualitätsvorsprung wettzumachen. Doch das wird immer schwieriger, die Konkurrenz etwa aus China wird immer stärker. Auch die Umstellung auf die Elektromobilität ist eine Herausforderung. Für E-Autos braucht es deutlich weniger Teile als für Verbrenner. Vor allem fehlt es vielen Zulieferern aber an Aufträgen. Vor 10 Jahren wurden laut Branchenverband VDA noch mehr als 5,5 Millionen Pkw in Deutschland gebaut. Im vergangenen Jahr waren es noch etwas mehr als 4 Millionen.
Und darüber habe ich mit Olaf Lies gesprochen, Niedersachsens Ministerpräsident von der SPD. Und ich habe ihn gefragt, wenn diese Aufträge fehlen, wie dünn ist die Luft inzwischen für die Zuliefererbetriebe?
Ja, wir sprechen ganz viel über die großen Hersteller und dürfen dabei nicht vergessen, dass wir natürlich eine extreme Betroffenheit haben in der Zulieferindustrie. Und zwar von den ganz Großen, die man wieder kennt, hin zu vielen, gerade auch mittelständischen Betrieben, die in der Wertschöpfungskette überhaupt nicht wegzudenken sind. Und nun merken wir beides. Wir haben weniger Fahrzeuge am Markt, die überhaupt verkauft werden. Wir haben die Situation, dass sozusagen der eigentlich mal geplante Wechsel auf die E-Mobilität nicht in der Geschwindigkeit erfolgt. Und das bedeutet natürlich gerade für die Zulieferindustrie ein hoher Druck, weil mit weniger Produktionsmenge lassen sich häufig die Kosten, die entstehen, gar nicht realisieren.
Kann man dann überhaupt noch von einer Krise sprechen oder ist das nicht längst ein ausgewachsener Strukturwandel, der sich jetzt erst durch die Bilanzen und bald dann eben auch durch die Werke der Konzerne frisst, mit all seinen Folgen eben auch für die großen und kleineren Zulieferer?
Na, ich würde schon von einer dramatischen Krise sprechen. Also das ist schon schlimm genug, bei der wir ja versuchen, Schritt für Schritt gegenzusteuern. Ich will zwei Aspekte mal nennen. Zum einen, wir merken, dass die Geschwindigkeit, die wir uns mal vorgenommen haben, raus aus der Verbrennertechnologie rein in die Elektromobilität zu gehen, nicht funktioniert. Das wiederum hat extreme Auswirkungen für die Zulieferindustrie, weil die umgestiegen sind und auf die Elektromobilität gesetzt haben, haben nicht das Auftragsvolumen, das sie brauchen. Das heißt, erster Schritt, die Verständigung in Brüssel, uns Optionen auch für die Zeit nach 35 zu geben, damit der Übergang hin zur Elektromobilität, daran besteht ja kein Zweifel, besser funktioniert. Oder das zweite Element, wenn es darum geht, mehr E-Mobilität in den Markt zu bringen, eben jetzt die Förderung, um wirklich auch einen Impuls in den Markt zu setzen und dann eben auch mehr Produktion wieder zu ermöglichen.
Aber hätten die Unternehmen da nicht womöglich auch schon früher gegensteuern müssen? Also wenn man weiß, diese Krise fällt ja nicht vom Himmel. Der Absatz von Autos ist ja seit Jahren rückläufig. Hätte man diese Gegebenheiten vielleicht dann auch eher anders oder besser annehmen müssen?
Es kommt natürlich noch ein bisschen was an äußeren Effekten hinzu. Wir haben die Zölle, die nicht planbar waren, die eine dramatische Auswirkung haben für die Hersteller, aber natürlich dann auch weitergeleitet für die Zulieferindustrie, weil es lohnt sich zum Teil nicht, Fahrzeuge nach die USA zu exportieren, weil sie viel zu teuer sind. Wir haben den wegbrechenden Markt in China. Also das muss man offen sagen. Die Zulieferindustrie, die stand schon mit der Transformation hin zur E-Mobilität unter einem gewaltigen Druck. Und dort gegenzusteuern ist kaum möglich, weil die ja in einer großen Abhängigkeit sind. Wenn die Fahrzeuge nicht verkauft werden, können sie nicht produzieren. Und deswegen brauchen wir jetzt wirklich Klarheit. Und Klarheit heißt, welche Optionen haben wir noch für einen längeren Zeitraum, auch Hybride oder Plug-in zu verkaufen, damit die Industrie weiß, okay, da ist ein Markt, da verdient man erstens Geld mit dem Auto und kann zweitens auch produzieren. Und der zweite Aspekt muss sein, wie schnell gelingt es uns jetzt parallel dazu auch einen Umstieg auf die Elektromobilität und einen Hochlauf zu ermöglichen, weil uns brechen ja Betriebe weg. Wir müssen beide Wege gehen und das ist sehr aufwendig, aber ich glaube, das ist die Voraussetzung dafür, dass wir die Arbeitsplätze auch sichern.
Ja, die Frage ist ja, wie kommt man jetzt raus aus dieser Krise? Was würden Sie denn sagen, muss die Politik dazu liefern und kann die Politik überhaupt etwas machen? Es wird ja immer wieder beklagt, diese Bedingungen des Standorts Deutschland, auch das ja schon seit vielen Jahren, hohe Lohnkosten, hohe Energiekosten, oft zu viel Bürokratie. Also was kann, was muss die Politik machen und was würden Sie eben auch von Unternehmerseite erwarten?
Na, von der Politik, also von uns erwarte ich jetzt eine Verständigung, die jetzt auch im Detail stimmen muss in Brüssel. Das heißt, wir wissen auch nach 35 wird es noch Technologieoptionen wie Plug-ins oder Range Extender oder auch meinetwegen Verbrenner geben, da wo sie am Markt platzierbar sind. Dann kann man sich darauf einstellen, weil es gelingt nicht, 100% Elektroautos 2035 in den Markt zu bringen. Das Zweite ist, wir müssen dann dafür sorgen, dass Produktion in Europa auch wettbewerbsfähig ist. Dazu gehört ehrlicherweise auch das Thema, wenn wir schon Elektromobilität fördern, dann europäische Herstellung. Wir müssen dafür sorgen, dass sozusagen der Markt von außen nicht überschwemmt wird mit subventionierten Preisen. Und natürlich kommen die anderen Themen dazu. Energiekosten, Bürokratie, alles richtig. Aber im Moment geht es gar nicht um die Frage, ist es zu bürokratisch, sondern haben wir genug Aufträge, damit die Automobilindustrie Autos und die Zulieferindustrie die notwendigen Komponenten produziert. Und da muss jetzt sehr schnell Klarheit kommen.
Und wenn diese Klarheit jetzt nicht kommt, welche Folgen könnte das dann haben für Niedersachsen, für das Autoland Deutschland?
Die Klarheit muss kommen, weil die Alternative ist, glaube ich, das, was man spürt, eine große Verunsicherung in der Industrie, eine große Verunsicherung bei den Kolleginnen und Kollegen, die sich Sorgen um ihre Zukunft machen. Wir haben als Politik Verantwortung, wir haben ein Zukunftsversprechen Transformation gegeben und wir müssen dieses Zukunftsversprechen einhalten oder eben gegebenenfalls auch mal sagen, das, was wir für 35 gesagt haben, ist 35 nicht möglich. Und darauf muss man sich dann verlassen können, damit auch die Industrie sagen kann, okay, dann produzieren wir ein Stück weit länger, zum Beispiel Plug-ins oder Range Extender, damit sich auch Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, auch darauf verlassen können, dass die Auftragslage vielleicht eben doch ein bisschen länger vorhält und damit der Zeitpunkt oder die Zeit, die man benötigt für den Umstieg, Weg für die Transformation am Ende auch ausreichend ist, dass wir nicht Betriebe verlieren, sondern dass sie diesen Weg der Veränderung auch mitgehen können.
Sagt Olaf Lies, Niedersachsens Ministerpräsident von der SPD. Seit Wochen schon schockieren ja immer wieder neue Details über die Machenschaften des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. Vor allem eben seine Verbindungen zu den Reichen und Mächtigen in vielen Ländern der Welt. Wie aber ist Jeffrey Epstein eigentlich zu seinem enormen Vermögen gekommen? Ein Vermögen, mit dem er sein Luxusleben finanzieren und am Ende auch junge Mädchen und Frauen in seine Gewalt bringen konnte. Diese Frage ist bis heute nicht vollständig beantwortet. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung waren aber offenbar auch Steuertricks eine Quelle seines Reichtums. Abgewickelt offenbar auch über seine zahlreichen Konten bei der Deutschen Bank. Christian Stichler mit Einzelheiten.
Jeffrey Epstein stammte aus einfachen Verhältnissen. Aufgewachsen ist er am Rande von Coney Island, einer Insel östlich von New York. Aber der mittlerweile verstorbene Sexualstraftäter hatte es sehr schnell sehr weit nach oben geschafft, bis hin zu einem millionenschweren Vermögensverwalter. In einem Interview mit Steve Bannon, dem ehemaligen Chefstrategen von Donald Trump, kurz vor seinem Tod 2019, stellte sich Epstein als vermeintliches Finanzgenie dar. Unser System funktionierte so: Wenn ich eine Bank nutze, die einen Dollar von mir hat, dann verleihe ich diesen nicht einmal, sondern 8 oder 9 Mal. Selbst die Top-Leader dieser Welt verstehen das nicht. Und für Leute wie mein Vater, der in einer Parkverwaltung gearbeitet hat, ist das alles jenseits aller Vorstellungskraft, dass man mehr Geld verleihen kann, als man tatsächlich besitzt. Es klingt wie Zauberei. Nun zeigen die Files, die kürzlich vom US-Justizministerium veröffentlicht wurden, dass Epstein bei seinem Vermögensaufbau nicht nur die Grenzen der Mathematik gedehnt hat, sondern wohl auch mit verschiedenen Steuertricks viel Geld gemacht hat. Seine Expertise in diesem Bereich hat er auch noch gewinnbringend an Milliardäre verkauft. Einer seiner Kunden? Leon Black, Mitbegründer der Investmentgesellschaft Apollo. Mindestens im Jahr 2015 hat Epstein für Black offenbar einen Trick entwickelt, wie dieser seine Steuerlast drücken könnte. Damals überweist Black eine Spende von 10 Millionen US-Dollar an eine Stiftung von Epstein. Dafür erhielt er eine Spendenquittung, mit der er das Geld absetzen könnte. Doch offenbar fließt das Geld 3 Jahre später wieder zurück. Zwischen 2012 und 2017 hat Leon Black Epstein für seine Beratungen in Sachen Erbschaftssteuer mehr als 150 Millionen US-Dollar an Honoraren gezahlt. Diese auffällig hohen Zahlungen gingen auf Epsteins Konten bei der Deutschen Bank ein. Hätte das Geldinstitut einschreiten müssen? Für Kilian Wegner, Professor für Strafrecht an der Uni Halle, keine einfache Frage.
Es ist eine Ermessensentscheidung im Einzelfall und auch hier den konkreten Fall der Deutschen Bank kann ich nicht beurteilen. Generell lässt sich aber sagen, wenn wir eine Situation haben, wo vermeintliche Beratungsleistungen wirklich für ein Vielfaches des Üblichen am Markt abgerechnet werden, dann ist es schon ein ganz erhebliches Warnzeichen, dass man sicherlich nicht ohne Nachforschungen einfach so laufen lassen kann. Das ist ganz klar.
Die Deutsche Bank wollte einzelne Vorgänge nicht kommentieren, betonte aber den Fall vollständig und transparent aufgearbeitet zu haben. Ein Sprecher von Leon Black teilte auf Anfrage von WDR, NDR und SZ mit, dass dieser keine Kenntnis von Epsteins kriminellen Machenschaften gehabt habe und Herr Black Epstein lediglich für Nachlassplanung und Steuerberatung bezahlt habe. Nicht mehr und nicht weniger. Die Deutsche Bank hat sich übrigens längst mit den US-Finanzbehörden im Rahmen weiterer Verstöße verglichen und mehr als 100 Millionen US-Dollar gezahlt. Unter anderem auch wegen des Epstein-Skandals. Auf Anfrage von WDR, NDR und SZ lässt ein Sprecher auch mitteilen, man betrachte es heute als einen Fehler, Epstein als Kunden geführt zu haben.
Christian Stichler berichtete, und das waren die Themen des Tages an diesem Dienstag.